2 Kultur. Der Tag. Auf Weltreise.
Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag.
Partys auf den Straßen von London. Nach mehr als 3 Monaten Schließung wegen der Corona-Pandemie durften die Pubs in England wieder öffnen.
Wirklich ein super Samstag, auf den viele seit über 3 Monaten gewartet haben. Lange Schlangen vor den Friseuren heute Morgen. Die Spielplätze waren auch brechend voll.
Cool, Britannia, Britannia, you are cool. Take a trip.
Auch der Premierminister kann es kaum erwarten. Endlich wieder Pub oder Restaurant, trotz seiner Diät gerade.
I can't wait to go to a pub or a restaurant, even if it may not be wholly compatible with a new diet.
Britons ever, ever, ever shall be hip, hip, hip.
Ich fürchte, wegen des Corona-Notstands ist der Brexit bei niemandem mehr ganz oben auf der Themenliste.
Denn die Brexiteers haben das Kommando in der Regierung übernommen, mit einer satten Mehrheit im Unterhaus. Und auch die größte Oppositionspartei Labour sagt, es ist nun so, wie es ist. Jetzt geht's nicht mehr um den Verbleib oder die Rückkehr in die EU, sondern nur noch um den richtigen Vertrag.
Der Brexit ist eine Art Kulturkrieg.
Das Krisenmanagement wird mittlerweile als schlecht bewertet von Boris Johnson und seine Zustimmungswerte, die sinken auch weiterhin täglich.
Der Brexit, das Thema für das ARD-Studio in London. Aber berichten aus Großbritannien ist für das Londoner Studio, man glaubt es kaum, nicht nur Brexit, Boris Johnson und das verwunderliche britische Corona-Management. Nein, zum Glück bietet auch das Königshaus immer wieder Neuigkeiten mit bemerkenswerten Ereignissen. Prinz Harry und Herzogin Meghan, das gab es noch nie, entsagen der royalen Routine und verabschieden sich in die USA. Dabei erfüllt die 94-jährige Queen Elizabeth weiter souverän ihre königlichen Aufgaben. Ihren Gemahl, Prinz Philipp, der kürzlich seinen 99. Geburtstag feierte, fest an ihrer Seite. Schon erstaunlich, dass sich bei diesem Vorbild auf britischem Boden eine Gruppe von Frauen zusammentut, die das Frauenbild der 50er Jahre propagieren. Die Frauen der Tradwife-Bewegung wollen zurück an den Herd, suchen selbst die Erfüllung im Leben als Hausfrau und Mutter. Zurück nach Deutschland heißt es für unseren Korrespondenten Jens-Peter Marquardt, der sich nach 7 Jahren genau heute von seiner Aufgabe in London verabschiedet. Hier bei uns in der HR2, der Tag Weltreise. Heute machen wir Station in Großbritannien. Wir erreichen Sie heute, Herr Marquardt, bereits nicht mehr in London. Sie sind schon in Deutschland. Warum?
Ja, ich bin im April aus London nach Deutschland zurückgekehrt, aus gesundheitlichen Gründen, aus Vorsichtsgründen. Es war damals so, dass eben Großbritannien mit Verspätung in den Lockdown gegangen ist und da dann auch schärfere Ausgangsbeschränkungen galten als in Deutschland. Wir Korrespondenten praktisch zu Hause eingeschlossen waren und gleichzeitig ich eben jetzt im Alter von 63 Jahren und bestimmten gesundheitlichen Prädispositionen, wie man so schön sagt, mich hier in Deutschland sicherer gefühlt habe, denn die Ausgangslage damals war so, dass damals schon absehbar war, dass Großbritannien wahrscheinlich das von allen europäischen Ländern am stärksten betroffene Land sein wird, schlecht vorbereitet war auf die Pandemie und leider ist es ja auch so gekommen. Es gibt kein anderes europäisches Land, in dem so viele Menschen an der Pandemie gestorben sind. Im April habe ich allerdings gedacht, ich würde nach 3 bis 4 Wochen wieder zurückkehren, aber die Lage hatte sich nicht gebessert und so, das ist schon ein seltsames Gefühl, jetzt diese lange Londoner Korrespondentenzeit in Bayern abzuschließen.
Das ist aber ein Zuhausearbeiten, wie Sie beschreiben, was in Deutschland offensichtlich angenehmer ist. Aber wie geht das denn? Also wo ist der Unterschied Homeoffice hier und Homeoffice in London? Wie kommen Sie dann an Informationen?
Also zum einen hilft da natürlich viel, wenn man lange Jahre in London gewesen ist, bestimmte Dinge einschätzen kann, aber die moderne Technik hilft auch. Ich kann hier die britischen Nachrichtenprogramme mitschneiden. Interviews konnten wir ja sowieso dann nicht mehr mit dem Mikrofon machen. Es gab ja auch keine Pressekonferenzen mehr, wo man hingegangen ist, sondern das funktioniert alles über Skype, FaceTime, Zoom oder ähnliches. Und da muss man dann ehrlich sagen, es ist auch egal, ob man nun ein FaceTime-Interview aus Bayern mit einem Gesprächspartner in Großbritannien macht oder aus dem Londoner Wohnzimmer aus. Trotzdem, natürlich muss man als Korrespondent eigentlich vor Ort sein. Das sind totale Ausnahmesituationen, die jetzt dazu geführt haben, dass wir das momentan anders machen. Aber ich merke schon in diesen Wochen, dass ich langsam ein bisschen das Gefühl für das Land verliere. Natürlich ist es besser, mal rauszugehen und wirklich vor Ort sich die Dinge anzuschauen. Aber das wird ja für meine Kollegen, die übrigens da geblieben sind, wird es hoffentlich auch in den nächsten Wochen und Monaten leichter werden.
7 Jahre waren Sie jetzt in London. In den letzten 4 Jahren war das bestimmende Thema natürlich der Brexit. Am 1. Januar 2020 hat Großbritannien die EU verlassen. Als Sie von der Idee des Ausstiegs Großbritanniens aus der EU zum ersten Mal gehört haben, haben Sie dann damit gerechnet, dass wir heute, 4 Jahre später, an diesem Punkt stehen, an dem es jetzt nur noch um die Frage geht, wie kommt der Brexit nach der Übergangsphase, geordnet oder ungeordnet?
Nein, habe ich nicht damit gerechnet. Das war für mich überraschend, wie für die meisten es überraschend gekommen ist. Die Umfragen damals 2016 waren ja auch anders. Da wurde eine Mehrheit für den Verbleib in der EU vorhergesagt. Und lassen Sie mich kurz eine Geschichte erzählen. Ich hatte damals mit meiner Frau vereinbart, dass wir dann an dem Wochenende, das Ergebnis kam ja in der Nacht zum Freitag, dass wir dann am Wochenende eine Überraschungsparty machen, ein Barbecue bei uns im Garten, weil wir gesagt haben, na, wir können uns freuen, dass die Briten in der EU bleiben. Wir haben dann auch als Korrespondenten nichts mehr zu tun. Kein Mensch interessiert sich dann an dem Wochenende dafür. Es ist total anders gekommen. Die Party hat nicht stattgefunden und wir hatten so wahnsinnig viel zu tun, weil natürlich alle in Deutschland wissen wollten, was ist da jetzt passiert, wie geht es weiter. Wir haben Tag und Nacht durchgearbeitet und das leider nicht nur dieses Wochenende damals, sondern auch bis jetzt eigentlich.
Und das schauen wir uns gleich noch etwas genauer an. Jens-Peter Marquardt, bis hierhin vielen Dank. Aber vorher schauen wir mal auf einen Punkt in den Brexit-Verhandlungen, der sehr, sehr herausragt, der im Laufe der Brexit-Verhandlungen immer wieder in den Fokus gerückt ist, die Fischerei. Denn angesichts der EU-Fangquoten fühlen sich die Fischer in England ohnmächtig und frustriert. Sie setzen deswegen große Hoffnung in den Brexit. Imke Köhler hat die Fischer in Mavergissey in Cornwall besucht.
Andy war 3 Tage draußen auf dem Wasser. Jetzt entlädt er im Hafen von Mavergissey seinen Trawler, hieft mit einem Kran seinen Fang an Land. Vor dem Kühlhaus stapeln sich Kisten mit Plattfischen, Tintenfischen und anderem mehr. Andy setzt große Hoffnungen in den Brexit, wie die meisten Fischer in England.
We can't be any worse off than we are now.
Noch schlechter könne es ja nicht werden, meint Andy. Sein Trawler heißt Defiant, trotzig. Wind und Wellen kann er auch trotzen, aber angesichts der EU-Fangquoten fühlt sich Andy ohnmächtig.
We haven't got enough fish quota. All the French and everyone else has got it. You just see just in that box there just now, that's all the bass I'm allowed to catch.
Wir haben keine Fangquoten, die haben alle die Franzosen. Gucken Sie da in die Kiste, das ist alles, was ich an Wolfsbarsch fangen darf. Andy ist hörbar frustriert. Aber auf die Franzosen sind die Fischer in Cornwall alle nicht gut zu sprechen. Wobei es nicht um die Nationalität geht, sondern darum, wer wo wie viel fischen darf. In den britischen Gewässern gibt es reiche Fischgründe. Aber den größten Teil davon holen nicht britische, sondern Trawler aus anderen EU-Ländern an Bord. In den Gewässern rund um Cornwall bleiben den Briten der Cornish Fish Producers Organization zufolge sogar nur 20%. Jeremy, der heute keinen guten Fang gemacht hat und seine paar Fische in einem Eimer Richtung Kühlhaus trägt, beschreibt die Lage so.
We have a trawler, a 12-meter trawler.
Wir haben einen 12 Meter langen Trawler. Wenn der Wittling hier in unsere Gewässer kommt, dann in großen Mengen. Mit unserem Trawler können wir an einem normalen Tag bei Tageslicht bis zu 1,5 Tonnen fangen. Das ist harte Arbeit, bringt aber gutes Geld. Wenn dann aber die Franzosen kommen mit bis zu 40 Schiffen und mit einer Fangkapazität, die zum Teil 3-mal so groß ist wie unsere, dann holen die in 24 Stunden 100 Tonnen Fisch aus dem Wasser. Deshalb habe ich für den Brexit gestimmt.
They're taking 100 tons of fish off the ground each day. So that's why I voted for Brexit.
All das soll der Brexit zurechtrücken. Die britischen Fischer wollen wieder mehr von ihren eigenen Fischgründen haben. Aber die Angst sitzt tief, dass es dazu nicht kommen wird. Denn für die britische Wirtschaft ist die Fischerei fast bedeutungslos. William, der gerade von seiner Tour zurückgekommen ist, weiß das.
Fishing is like 0.1% of the economy. And I don't think they really care, you know, they'll do a deal. I think it could be bad.
Die Fischerei macht nur 0,1% der Wirtschaft aus. Da kümmert sich die Regierung nicht wirklich. Die werden einen Deal machen. Das könnte schlimm werden, befürchtet William. Die britische Regierung, so die Sorge der Männer, könnte das Fischereithema bei den Gesprächen mit der EU zur Verhandlungsmasse machen. Motto: Wenn ihr unserer Autoindustrie oder unserem Finanzsektor Zugang zum EU-Markt gewährt, dann dürfen eure EU-Trawler auch weiter in unseren Gewässern fischen. Rodney wäre deshalb schon zufrieden, wenn künftig zumindest 50% der Fangquoten auf die Briten entfallen würden und wenn in der 12-Meilen-Zone vor der Küste nur er und seine Kollegen fischen dürften. Aber der Fang ist nur das eine, er muss auch verkauft werden können und ein Großteil dessen, was die Briten aus dem Wasser ziehen, wird auf den Kontinent exportiert. Insofern wollen auch die Fischer weiterhin einen freien Zugang zum EU-Markt. Jeremy meint dazu:
Ich glaube schon, dass das ein Problem werden könnte, den Fisch in die EU zu verkaufen. Ich habe einen Freund, der mit Fischen handelt, er ist sehr besorgt. Aber ich bin sicher, dass am Ende alle Probleme gelöst sein werden. Der Kontinent will den Fisch immer noch. Die Leute haben einen unersättlichen Appetit auf ein natürliches Produkt, von dem es nicht genug gibt.
Jetzt Peter Marquardt, wirtschaftlich ist die Fischerei gar nicht so bedeutend, haben wir von Imke Köhler gehört. Warum wird dann so um sie gerungen in den Brexit-Verhandlungen?
Weil sie einen wahnsinnig hohen symbolischen Wert hat und sie sich ja konzentriert auf bestimmte Regionen oder auch nur bestimmte Dörfer, kleine Hafenstädtchen, wo eben die Leute ja sauer sind, so wie sie bisher von der EU behandelt wurden. Und in dem Fall muss man auch sagen, als damals die Briten der damaligen Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft beitreten, haben sie in Sachen Fischerei einen schlechten Deal gemacht. Es ist so, dass die Fischer vom Kontinent viel mehr Fisch rund um Großbritannien fangen als umgekehrt. Also da sind sie benachteiligt. Aber jetzt wird das zu einem Thema, das nicht nur in Großbritannien, sondern auch auf dem Kontinent, in Frankreich beispielsweise, sehr hoch emotional aufgeladen ist. Und wenn man das rational behandeln würde, dann müsste man dieses Thema eigentlich sehr gut regeln können. Aber letztlich muss dieses Brexit-Abkommen dann ja auch noch durch alle Parlamente, auch durch alle EU-Parlamente. Also ein kleines wirtschaftliches Thema, aber von hohem emotionalem Wert.
Entscheidender ist ja die Irland-Frage. Irland gehört auch zum Berichtsgebiet des ARD-Studios London. Die Grenze zwischen Nordirland und der Republik Irland wird zur EU-Außengrenze. Mit welchen möglichen Folgen?
Mit großen politischen Folgen. Die Frage ist ja, wo die Wirtschaftsgrenze in Zukunft verläuft. Läuft die auf der Insel Irland, also zwischen Nordirland und der Republik Irland, oder verläuft sie in der Irischen See zwischen der Hauptinsel Großbritanniens und eben Nordirland? Man hat da jetzt im vergangenen Jahr eine Lösung gefunden, die Nordirland de facto im Binnenmarkt belässt, in der Zollunion mit der EU belässt, was eben aber dazu führen würde, dass Nordirland ein wirtschaftliches Leben getrennt von Großbritannien führt. Und das ist weiterhin das große Problem. Hat man nämlich eine Grenze auf der irischen Insel, dann könnte all das wieder passieren, was wir aus den vergangenen Jahrzehnten noch kennen. Terror an der Grenze, an den Grenzposten, das will niemand. Auf der anderen Seite könnte aber auch eine Wirtschaftsgrenze zwischen Nordirland und Großbritannien dazu führen, dass immer mehr Nordiren die Vereinigung mit der Republik Irland suchen. Und das wollen wiederum die britischen Politiker nicht.
Schauen wir uns die Station des Brexit noch mal genauer an. Das Referendum war ja vor fast genau 4 Jahren, am 23. Juni 2016. Und 52% haben für den Austritt gestimmt, 48% dagegen. David Cameron hatte dieses Referendum angesetzt, weil er erwartet hatte, dass die Bürger für die EU stimmen würden, wie viele andere auch. Sie haben eben gerade gesagt, sie hatten die Party schon vorbereitet. Boris Johnson stand schon damals für die EU-Kritiker, befeuerte den Wahlkampf mit einfachen Botschaften, wurde dann aber nicht für tauglich befunden, die Brexit-Verhandlungen zu führen, was natürlich im Rückblick besonders interessant ist. Wie betrachten Sie denn von heute aus gesehen die Amtszeit von Theresa May, die dann das Zepter übernahm?
Naja, sie hat redlich versucht, einen vernünftigen Kompromiss zu finden. Sie hat zwar nie an der Entscheidung für den Brexit gerüttelt, hat gesagt, das ist jetzt vom Volk so entschieden worden und jetzt müssen wir das Beste daraus machen. Sie hat immer ein zweites Referendum abgelehnt, aber sie hat sich dann verstrickt in die unterschiedlichen Interessen auf britischer Seite, auf europäischer Seite und ist letztlich eben daran gescheitert, dass die gesamte konservative Partei und auch das britische Parlament Geisel geworden ist der Brexiteers, die in dem Parlament ursprünglich gar nicht so das große Sagen hatten. Das war ursprünglich eigentlich nur eine kleine Fraktion in der konservativen Partei, da aber sie nur eine kleine Mehrheit und nach einer vorgezogenen Wahl überhaupt keine Mehrheit mehr hatte, hat sie es eben trotz alles redlichen Bemühens nicht geschafft, einen vernünftigen Brexit hinzubekommen, und dann war der Weg frei für Boris Johnson.
Ja, und da ist er jetzt, der britische Premier. Das Corona-Management besprechen wir später nochmal, aber wie zuversichtlich sind Sie denn, dass er auf diesem freien Weg mit seinem Brexit-Management jetzt eine gute Lösung finden wird, wenn Ende des Jahres die Übergangszeit vorbei ist?
Ich bin da nicht besonders zuversichtlich, und das hängt auch wiederum mit Corona zusammen. Es gibt weder auf Seiten der Briten noch auf der Seiten der Kontinentaleuropäer eigentlich genügend Zeit, um sich mit dieser wirklich ja wahnsinnig schwierigen Problematik, für die es auch kein Beispiel gibt für einen Austritt aus der EU, wirklich ausreichend zu beschäftigen. Er hat abgelehnt, diese Übergangsperiode, die ja noch bis Ende des Jahres gilt, zu verlängern. Dann hätte man Zeit gewonnen. Jetzt ist man unter einem immensen Zeitdruck, und ich fürchte, dass man bis Ende des Jahres kein vernünftiges Abkommen hinbekommt. Allerdings bin ich mir auf der anderen Seite auch nicht ganz sicher. Es ist wahnsinnig schwer zu unterscheiden, was ist da Pokerspiel jetzt auf beiden Seiten und was ist wirklich harte Kompromisslosigkeit. Aber unterm Strich würde ich sagen, es könnte am Ende des Jahres wirklich zu einem harten Brexit kommen, der Großbritannien verheerend treffen wird, aber auch die europäische und die deutsche Exportwirtschaft.
Sagt Jens-Peter Marquardt, ARD-Korrespondent für Großbritannien, mit dem wir gleich weitersprechen und dann über andere Dinge, die es noch zu berichten gibt, nämlich das Königshaus. HR2, der Tag auf Weltreise, heute in Großbritannien. Der englische Schriftsteller und Preisträger des Man Booker Prize, Graham Swift, nimmt uns aber jetzt erst einmal in seinem neuen Roman, Da sind wir, mit in eine Zeit lange vor den Brexit-Verhandlungen, sogar lange vor der Gründung der EU. Der Protagonist Ronnie, Zauberer im Showgeschäft der 50er Jahre, erzählt von seiner Kindheit im Zweiten Weltkrieg. 1939 wurde der Sohn einer Londoner Putzfrau, 8 Jahre alt, aus London an einen sicheren Ort geschickt und lernt die Vielfalt Englands und seiner Menschen kennen.
Das Schild um seinen Hals gab Auskunft darüber, woher er kam und wohin er geschickt wurde. Und natürlich nannte es seinen Namen. Allerdings kam es Ronnie so vor, dass selbst seine Identität im Laufe des langen Transports und der allgemeinen brutalen Neuordnung der Kinderleben ungewiss geworden war. Er hatte keine klare Vorstellung von dem Zielort. Oxfordshire, wo war das? Und die Adresse begann nicht wie die meisten Adressen mit einer Nummer, sondern mit einem verwirrenden Namen: Evergreen. Der große Auszug der Kinder hatte viele Folgen und nicht alle waren segensreich. Es gab schlimme Geschichten. Manche Kinder kamen in schreckliche Lager, andere wurden von sogenannten guten Familien aufgenommen, wo sie eingesperrt und wie Sklaven behandelt wurden. Und Schlimmeres. Ein paar Kinder sahen keinen anderen Ausweg, als aus ihren Zufluchtsorten zu fliehen und heimlich, Fremde im eigenen Land, zurückzuschleichen und sich der Bombengefahr auszusetzen. Ronnie aber wurde in einem Haus aufgenommen, das auf dem Land lag. Offene Landschaft wie hier hatte er bis dahin noch nie gesehen. Und wo man, von den Verdunklungsvorhängen und ein paar kleinen Unbequemlichkeiten abgesehen, gar nicht merkte, dass Krieg war. Evergreen. Ronnie vergaß den Krieg ziemlich schnell, und bald war er überzeugt, dass der Ort, an den er geschickt worden war, sein eigentliches Zuhause war. Und sein vorheriges Leben, mitsamt dem Haus in Bethnal Green und seinen Eltern Agnes und Sid, auf einer Verwechslung oder einem Missverständnis beruhte. In Evergreen lebten Mr. und Mrs. Lawrence oder Eric und Penelope, die mittleren Alters waren und keine eigenen Kinder hatten. Ihre Nächstenliebe und Mildtätigkeit hatten sie bewogen, ihren Beitrag zu leisten und diesen Ronnie bei sich aufzunehmen.
Später begeben wir uns noch einmal auf die Spuren von Ronnie in Kriegszeiten im neuen Roman von Graham Swift. Da sind wir. HR2, der Tag auf Weltreise, heute unterwegs im Vereinigten Königreich. Nähern wir uns dem Königshaus. Das Leben und Wirken von Queen Elizabeth II. Wird aufmerksam beobachtet, denn es interessiert natürlich, wie sie in Zeiten von Brexit und Pandemie als Königin ihr Volk begleitet. Was im Königshaus los ist, bei ihren 4 Kindern, zahlreichen Enkeln und Urenkeln. Das werden wir uns gleich noch genauer anschauen. Weniger bekannt ist, dass auch zum Königshaus gehört, was auf öffentlichen Gewässern schwimmt. Genauer alle Schwäne. Sie zu erfassen ist die Aufgabe von speziellem Personal.
No, I've never tasted it. No.
Wie Schwäne schmecken, kann der Schwanbeauftragte der Königin David Barber nicht sagen. Dabei hat die Tradition des Schwänezählens viel mit dem Speiseplan der Aristokraten zu tun, galten Schwäne einst doch als Delikatesse, die bei Banketten und großen Festlichkeiten serviert wurde.
Swans were very, very important food then.
Schwäne waren ein sehr, sehr wichtiges Nahrungsmittel im 12. Jahrhundert und wurden im gesamten Königreich von der Krone beansprucht. Heute zählen Schwäne natürlich zu einer geschützten Art und werden nicht mehr gegessen.
Bis heute gehören aber alle nicht markierten Schwäne in offenen Gewässern dem Königshaus. Und David Barber versucht zu ermitteln, wie viele die Queen aktuell ihr eigen nennen darf. Barber sitzt dafür in historischer roter Uniform mit goldenen Borten und Knöpfen und einer Schwanenfeder an der Uniformmütze in einem etwa 100 Jahre alten Ruderboot. Begleitet von weiteren Ruder- und Motorbooten geht es flussaufwärts. Werden Schwäne gesichtet, erfolgt das Kommando All Up. Dann kreisen die Ruderboote die Tiere ein. Hier ist eine Schwanengroßfamilie unterwegs. Ein Elternpaar mit 8 Jungtieren. Die Bootsleute haben ihren Spaß. Und David Barber erklärt, was jetzt genau passiert.
Each family we take out of the boat.
Jede Schwanenfamilie bringen wir vom Boot aus an Land. Dann wiegen und vermessen wir sie und schauen nach Verletzungen der Tiere. Und viele der Verletzungen kommen durch Angelzubehör.
And a lot of the injuries is fishing tackle.
Das wird alles dokumentiert. Anders als früher geht es heute um das Wohl der Tiere. Aber die Schwäne sind von so viel Fürsorge wenig begeistert. Spektakulär wird es, wenn ein ausgewachsener Schwan versucht zu entkommen. Die Spannweite der Tiere ist beeindruckend. Damit sich niemand verletzt, lassen die Männer das majestätische Tier im Zweifel lieber wieder los. David Barber hofft, dass sie im Laufe der Woche 100 Jungtiere zählen werden. Und dann geht es auch schon wieder weiter. Bei aller Tradition profitieren die Ruderer zwischendurch auch von der Moderne und lassen sich ein Stück vom Motorboot ziehen.
Well, naja, wir haben schon richtig gerudert, aber manchmal muss man dann eben auch weiter zum nächsten Fang.
Sometimes we need to get to the next catch.
Sagt Mark im königlichen Ruderboot. Er lebt an der Themse und ist in jedem Jahr aufs Neue bei der Zählaktion dabei.
It's an honor.
Es ist eine Ehre, es ist eine Tradition. Jeder lebt hier mit dem Fluss und liebt ihn. Und wir freuen uns, hier beteiligt zu sein.
We're just pleased to be involved with it.
Stundenlang geht es die Themse flussaufwärts, vorbei an schönen Villen und grünen Ufern, immer auf der Suche nach Schwänen. Die Sommersonne ist warm, die Stimmung gut, die Ruderer tragen T-Shirts und Sonnenhüte. Das ändert sich, als die Boote in die Schleuse nahe Schloss Windsor einfahren. Während in der Schleuse das Wasser steigt, werden die Sonnenhüte abgelegt und die Uniformjacken wieder angezogen. Kurz bevor sich die Tore öffnen, wird Haltung angenommen. Die Bootsbesatzungen erheben sich zum Toast auf die Königin. Dann wird zu Ehren der Monarchin Hochprozentiges gekippt. Tradition hat eben ihren Reiz.
Schwäne zählen im Auftrag der Monarchin, eine beschauliche Tätigkeit, die sich Imke Küller angeschaut hat. Weniger beschaulich ging es in den letzten Jahren im Königshaus zu. Es reicht ja schon, wenn wir auf die letzten Monate schauen mit Jens-Peter Marquardt, ARD-London-Korrespondent. Queen Elizabeth, 94-jährig, trägt stoisch das Land durch die Irrungen und Wirrungen rund um den Brexit, sitzt zurzeit wegen Corona in Windsor fest und will bis zum Herbst keine Termine wahrnehmen. Das hat der Palast mitgeteilt. Welche Ausstrahlung hat sie denn auf das britische Volk in diesen wilden Zeiten, Herr Marquardt?
Ja, sie ist im Augenblick in der Tat relativ unsichtbar. Das hängt eben auch damit zusammen, was sie normalerweise macht. Sie schüttelt Hände, sie schneidet Bänder durch, sie besucht soziale Einrichtungen. All das ist unter Corona-Bedingungen nicht möglich, vor allen Dingen eben, wenn man 94 Jahre alt ist. Aber sie hat ganz wichtige Punkte in den letzten Wochen und Monaten gesetzt. Sie hat zum Beispiel sich in einer Fernsehansprache ans Volk gewendet, als eben die Briten total verunsichert waren durch den Lockdown und durch die hohe Zahl der Toten. Und das war eine ganz seltene Videobotschaft. Normalerweise macht sie das nur einmal im Jahr, also die Weihnachtsansprache. Und da hat sie doch den Briten Mut zugesprochen. Und das ist sehr gut angekommen, weil die Briten trauen den Politikern, Boris Johnson und der Regierung, inzwischen nicht mehr allzu viel zu, während die Queen in hohem Ansehen steht und gerade eben jetzt in dieser Krise eine ganz wichtige Funktion hat, das Land zu einen und aufzumuntern.
Aber genau trotzdem auch in diesen Zeiten, wo sie eigentlich Stabilität symbolisieren soll und will und das offensichtlich auch tut, passieren eben verunsichernde Dinge. Zum Beispiel wird gemeldet, dass der 71-jährige ewige Prinz Charles mit Corona infiziert ist. Das war im März. Oder eben auch diese Abnabelung von Harry und Meghan samt Baby Archie. Was weiß man denn darüber, was in der Königsfamilie wirklich über deren neue Unabhängigkeit vom Königshaus gedacht und gesagt wird?
Ja, also wir sitzen da nicht mit am Tisch, weder in Windsor noch im
Schade
Buckingham
eigentlich.
Palace. Ja, hätte ich auch gern gehabt, aber war da nie, außer dass ich einmal im Park war und zu einer Gartenparty. Aber sonst, also man ist angewiesen darauf, was sogenannte Hofberichterstatter und Hofexperten einem erzählen. Sicher ist, dass insbesondere diese Abnabelung von Harry, der ja eigentlich ihr Lieblingsenkel ist, dass sie das tief getroffen hat und auch die normalen Regeln des Königshauses wirklich überschritten hat und das wirklich für eine Revolution gesorgt hat, für viel Ärger gesorgt hat. Ich würde nicht so weit gehen wie einige Kommentatoren, die gesagt haben, also das ist von einer ähnlichen Dramatik wie seinerzeit der Rücktritt von King Edward dem Achten, der ja nicht loslassen wollte von Wallis Simpson, der Amerikanerin, und dann schließlich zum Rücktritt gezwungen wurde. Das hatte noch eine ganz andere Dimension. Harry war ja nie in der Nähe, auf den Thron zu steigen. Aber trotzdem, das war eine heftige Erschütterung und das wird auch die Queen sehr getroffen haben.
Es gibt ja noch andere heftige Erschütterungen, auch wenn der Mann der Queen, Prinz Philip, 99. Geburtstag feierte und weiterhin fest an ihrer Seite steht, machen doch manche Söhne Dinge, die ihr, glaube ich, nicht recht sind. Der Zweitgeborene zum Beispiel, der 60-jährige Prinz Andrew, war jüngst in den Schlagzeilen wegen Verwicklungen in den Epstein-Skandal um sexuellen Missbrauch. Er hat da offensichtlich auch zum Teil zumindest mitgespielt und ist jetzt von allen öffentlichen Aufgaben zurückgetreten. Das ist ein herber Schlag, oder?
Das ist ein, würde ich sagen, viel größerer Schlag noch für die Reputation des Königshauses. Und das ist auch noch nicht ausgestanden. Das hat jetzt noch mal eine weitere Dramatik dadurch bekommen, dass ja nun auch die Vertraute von Epstein, Ghislaine Maxwell, verfolgt wird. Und Andrew und Ghislaine Maxwell waren sehr enge Freunde. Das hat er auch zugegeben. Er hatte ja ein BBC-Interview gegeben, in dem er sich eigentlich um Kopf und Kragen geredet hat. Und nun streiten sich die amerikanischen Behörden und seine Anwälte darüber, ob er selber da aussagen soll in dieser ganzen Causa. Noch wird er da als Zeuge gehandelt. Aber es könnte auch für ihn eng werden, wenn es eben dazu kommt, dass er selber dort mitgemacht hat bei diesen Sexspielen mit minderjährigen Mädchen. Ich wage das nicht zu prophezeien, wie das am Ende ausgeht, aber Prinz Andrew ist da wirklich kein Asset für die Queen, sondern das Gegenteil davon.
Dafür sind am Start William und Kate. Sie sind mittlerweile das öffentliche Gesicht des Königshauses und repräsentieren. Man hat ja eigentlich fast schon aufgehört, darüber nachzudenken, was passiert, wenn die Königin irgendwann nicht mehr Königin sein kann, weil irgendwie macht sie ja immer weiter. Aber gibt es da noch Spekulationen, wie es weitergehen wird? Wird Prinz Charles ganz klar der Nächste?
Also nach allem, was man weiß, geht sie auch bestens. Angeblich reitet sie auch noch jeden Tag. Also ich glaube,
Wahnsinn.
Der Tag ist noch nicht gekommen, dass diese Frage wirklich aktuell ist. Ja, es ist Wahnsinn. Eine unglaubliche Konstitution, auch geistig noch total fit. Also wenn sie mal spricht und auch improvisiert, dann ist sie voll da auf dem Punkt. Aber gut, irgendwann wird der Punkt kommen. Und ich glaube, dass Prinz Charles nicht übergangen wird, obwohl er ja selber jetzt schon Rentner ist. Aber er ist im Übrigen derjenige, der jetzt bereits die größte Rolle spielt. De facto ist er bereits Monarch, wenn auch seine Mutter immer noch auf dem Thron sitzt.
71 Jahre, was ist das schon? HR2, der Tag auf Weltreise. Wir sind mit Jens-Peter Marquardt in Großbritannien unterwegs. Und bevor wir weitersprechen, folgen wir noch einmal dem 8-jährigen Ronnie im Roman von Graham Swift. Im Jahre 1939 wird er aus dem unsicheren London mit dem Zug in eine sicherere ländliche Gegend geschickt, nach Oxfordshire, eine Grafschaft im mittleren Süden Englands, der sich Ronnie mit staunenden Augen nähert, seine neue Heimat Evergreen.
Evergreen war anders als alle anderen Häuser, die er kannte. Für zwei Menschen war es riesig. Es gab eigene Räume für verschiedene Tätigkeiten, ein Esszimmer, in dem man aß, ein Badezimmer mit einer enorm großen Badewanne, ein Wohnzimmer, ein ganzes Zimmer, wo man einfach sitzen konnte. Es gab zwei kleine Räume, wenn man aufs Klo musste. Sogar der Garten, schien sich endlos zu erstrecken, bis er zwischen den Bäumen aufhörte. Und er hatte verschiedene Teile, einen Gemüsegarten, Rasen, Blumenbeete, ein Gewächshaus und ein Frühbeet. Was war ein Frühbeet? Es gab sogar einen alten, verrunzelten, aber offenbar kräftigen Mann, der Ernie hieß und gelegentlich kam, um die Gartenarbeiten zu verrichten. Anfangs glaubte Ronnie, Ernie schlafe im Gewächshaus. Als wäre es mit Haus und Garten nicht getan, gab es auch noch ein Auto. Weil das Benzin rationiert war, wurde es nur selten benutzt. Aber die Gelegenheit für Ronnie, darin zu fahren, würde kommen. Und oft schlich er sich in die windschiefe, aus Holzlatten gezimmerte Garage, um sich zu überzeugen, dass das Auto wirklich existierte. All dies hatte ihm in seinem ersten Erstaunen einen stummen Ausruf entlockt, den er niemals laut vor dem Ehepaar Lawrence gebraucht hätte, auch vor seiner eigenen Mutter nicht. Er war erst 8 und im Grunde immer noch ein braver Junge. Aber der Ausruf war, wie seine Aussprache und anderes an ihm auch, der Beweis, dass er das raue Leben im East End von London kannte. Heilige Scheiße, war, was er dachte. Heilige Scheiße.
Da prallen Welten aufeinander im Großbritannien 1939 und im Kopf des 8-jährigen Ronnie. Später wird er zum Zauberer im Showbusiness der 50er Jahre, was uns Graham Swift in Da sind wir verfolgen lässt. In diesen 50er Jahren herrschte ein Frauenbild, das viele eigentlich heute für überwunden halten. Das Leben einer Frau bedeutete Hausfrau, Mutter und für den Mann da sein. Dieses Frauenbild erlebt scheinbar ein Comeback, auch in Großbritannien. Auch da prallen Welten aufeinander. Dabei grenzt sich die Tradwife-Bewegung durchaus von den 50er Jahren ab, weil diese Frauen betonen, sich selbst für diese altbackene Frauenrolle zu entscheiden. Eine traditionelle Frau wollen sie sein, eine Tradwife.
On millions of breakfast tables every morning in Britain, housewives are serving breakfast the better way, the cornflakes way.
Werbung aus den 50er Jahren. Damals waren Ehefrauen in erster Linie Hausfrauen und Mütter. Und natürlich für den Mann da, wenn der das wollte.
Hey, little girl, comb your hair, fix your makeup. Soon he will open the door.
Die Frau soll sich schön machen, denn der Mann werde gleich in der Tür stehen.
There's a ring on your finger.
Dieses Frauenbild und auch Selbstverständnis der Frauen scheint ein gewisses Comeback zu erleben. Die Tradwife-Bewegung lässt die traditionelle Rolle der Ehefrau wieder aufleben, die angeblich ihrer natürlichen Weiblichkeit entspricht. Waschen, putzen, backen und bügeln in Blümchenschürze. Im Internet gibt es unzählige Blogs und Videos dazu. Elina Pettit, eine führende Figur dieser Bewegung in Großbritannien, hat in der BBC erklärt, sie wolle sich ihrem Mann unterordnen und ihn verwöhnen, als sei es 1959.
My talents lie in domesticity and cooking and I love it.
Mein Talent ist, den Haushalt zu führen und zu kochen. Und ich liebe das, insofern will ich das tun. Und es ist auch ein Dienst für meinen Mann. So zeige ich ihm meine Liebe.
It's a way I demonstrate and show love.
Pettit sagt, sie bekomme Nachrichten von Frauen aus aller Welt, die genauso empfinden würden wie sie. Unterdessen spekulieren Beobachter darüber, was es mit dieser Retro-Bewegung auf sich hat. Ist es die Flucht vor der Doppelbelastung, der berufstätige Frauen häufig ausgesetzt sind? Oder ist es der Rückzug in die Sicherheit der eigenen vier Wände, wo die Welt da draußen immer weniger überschaubar und kontrollierbar wird? Elina Pettits Erklärung ist einfacher. Sie habe nur ihren Wunsch und ihre Berufung umgesetzt, sagt sie. In einer Fernsehshow will die Moderatorin von ihr wissen, was das für die Gleichberechtigung der Frau bedeute.
There are obviously a lot of people who would say this is anti-feminist.
Yeah.
Would you say it's feminist because you're making a choice?
Definitely.
Would you,
right? Yeah, yeah, definitely.
Es gibt viele Leute, die das antifeministisch finden. Würden Sie sagen, das ist feministisch, weil Sie sich dafür entscheiden? Ja, auf jeden Fall, sagt Pettit. In diesem Sinne gäbe es einen großen Unterschied zu den 50er Jahren, denn sie habe heute wirklich die Wahl und entscheide sich freiwillig für dieses Leben. Vicky Pissarias, eine erfolgreiche britische Bloggerin und Filmemacherin, die den Ratgeber Mambos für berufstätige Mütter geschrieben hat, sieht die Bewegung dagegen sehr kritisch. Ich glaube, dass diese Bewegung gefährlich sein kann. Wir sind immer noch 100 Jahre davon entfernt, das Lohngefälle zwischen Männern und Frauen zu schließen. Und wenn Sie sich einige der Werte dieser Bewegung anschauen, wir sind keine Hausfrauen von 1950. Wir versuchen, Gleichberechtigung zu erreichen, und davon sind wir noch weit entfernt. Diese Bewegung bringt uns nicht voran. Sie wirft uns weit zurück. Kritik gibt es auch noch in ganz anderer Hinsicht. So soll die Tradwife-Bewegung in den USA zum Teil von der Alt-Right-Szene beeinflusst sein, von äußerst rechten Ideologien, denen auch die White Supremacists anhängen. Bei ihnen gehört zum traditionellen Frauenbild da nicht nur, dass die Frau den Mann verwöhnt, sondern auch, dass sie möglichst viele weiße Babys zur Welt bringt.
Jens-Peter Marquardt, ARD-London-Korrespondent. Theresa May, die Queen, über die haben wir schon gesprochen. Margaret Thatcher gibt es auch noch in der britischen Geschichte. Lauter starke Frauen in staatstragenden Positionen, sicher mit unterschiedlichen Sympathiewerten in der Bevölkerung. Sind das keine Vorbilder für die britischen Frauen? Oder was ist mit diesen Tradwives da los?
Doch, das sind eindeutig Vorbilder. Also auch die britische Gesellschaft ist sehr divers, sehr unterschiedlich, sehr vielfältig. Und das gilt eben auch für die britischen Frauen. Ich würde immer noch sagen, dass die Mehrheit der Frauen weiter für die Gleichberechtigung kämpft, dafür kämpft, eben auch in Spitzenpositionen zu bekommen. Diese Tradwives sind doch eher eine Minderheit. Viel wichtiger ist das, was eben die anderen Frauen, die eben für ihre Rechte kämpfen, inzwischen auf die Beine stellen und auch Erfolge erzielen. Sie haben immer mehr Erfolg vor den britischen Gerichten, wenn es zum Beispiel darum geht, diesen Gender Pay Gap irgendwie zu schließen, also die unterschiedliche Bezahlung von Frauen und Männern. Die BBC beispielsweise ist da jetzt mehrfach unterlegen in solchen Prozessen, weil Journalistinnen bisher deutlich weniger bekommen hatten, auf vielen Positionen jedenfalls, als ihre männlichen Kollegen. Und da haben sie eben vor Gericht Erfolg erzielt und jetzt muss die BBC eben diese Gehälter aufstocken und auch nachzahlen. Da bewegt sich schon etwas. Also diese Tradwife-Bewegung würde ich nicht überbewerten.
Aber im Bericht haben wir gehört, dass es rechte Kräfte gibt, die diese Bewegung begrüßen und auch unterstützen. In den USA ist das diese All-Rights-Bewegung. Wie stark sind denn diese rechten Kräfte in Großbritannien in der momentanen Zeit?
Die Regierung ist rechts, die Brexiteers haben auch ein sehr konservatives Frauenbild, zum Beispiel Jacob Rees-Mogg, das war einer der führenden Brexiteers, der diese Gruppe der Brexiteers auch in der konservativen Partei angeführt hat und jetzt ja auch im Kabinett Johnson sitzt. Einige haben, als man ihn noch nicht so ernst genommen hat, immer als den Abgeordneten des 18. Jahrhunderts bezeichnet. So gibt er sich und so ist auch sein Wertebild und er ist stolz darauf, dass er noch nie eine Windel bei einem seiner zahlreichen Kinder gewechselt hat. Also das gibt es auch, ist aber auch nicht unbedingt die Mehrheitsmeinung in Großbritannien, aber bei diesen konservativen Kräften in der Tat.
Über die Regierung sprechen wir gleich noch weiter mit Jens-Peter Marquardt, auch im Zusammenhang mit dem Corona-Geschehen in Großbritannien, hier in HR2, der Tag auf Weltreise in Großbritannien unterwegs. Der 8-jährige Ronnie ist in Evergreen nun in Sicherheit vor den Kriegswirren und unternimmt mit seinen geschätzten Wahleltern gelegentlich Ausflüge. Graham Swift führt uns so nach Oxford, Ende der 30er Jahre.
Gelegentlich fuhr Ronnie mit den Lawrences nach Oxford. Es war nicht weit entfernt und sie zeigten ihm die Stadt. Es war eine besondere Stadt. Sie hatte sogar eine richtige Universität. Und da er jetzt in die Dorfschule ging, sagten Mr. und Mrs. Lawrence scherzhaft, Ronnie könne später mal sagen, er sei in Oxford gewesen. Ein Witz, der anfangs völlig an Ronnie vorbeiging. Oxford war zweifellos ein besonderer Ort. So etwas hatte Ronnie noch nie gesehen. Doch das Außergewöhnlichste war am Ende die Tatsache, dass diese Stadt, in der zwar manche Eingänge mit Sandsäcken gesichert waren und Soldaten in den College-Anlagen ihre Übungen absolvierten, den Krieg fast gänzlich unbeschadet überstehen sollte. Das war ein weiterer Grund, warum Ronnie als frisch Evakuierter auf die Idee kam, der Krieg sei vielleicht ein Schwindel. Später, nachdem viele andere Fakten ihn von der Wirklichkeit des Krieges überzeugt hatten, erfuhr er von Mr. und Mrs. Lawrence, dass es in der Nähe von Oxford Munitionsfabriken gab. Trotzdem blieb Oxford unversehrt. »Ja«, sagte Mr. Lawrence, »im letzten Krieg habe ich selbst in einer gearbeitet.« Er sagte das mit einem merkwürdigen Lächeln zu Penny Lawrence hinüber, so dass Ronnie den Eindruck bekam, hier sei schon wieder eine Vortäuschung am Werk. Aber inzwischen hatte er einen Draht dafür entwickelt, dass bei Eric und Penelope alles möglich war. Es stellte sich heraus, dass Penny Lawrences Großvater früher in Evergreen gelebt hatte, in diesem Haus, und dass Penny als Kind, als ich so alt war wie du, Ronnie, oft zu Besuch da war.
Und in diesem Evergreen ist Ronnie jetzt sicher vor dem Krieg und landet in den 50er Jahren als Zauberer in Brighton im Showgeschäft, nachzulesen bei Graham Swift. Da sind wir neu erschienen bei DTV. Der Tag auf Weltreise heute in Großbritannien, wo in diesem Jahr, in dem weltweit auf Pflegeberufe geschaut wird, an die Begründerin der modernen Krankenpflege erinnert wird, Florence Nightingale. Vor 100 Jahren in Italien geboren, wuchs sie in Großbritannien auf. Mit Mitte 20 entscheidet sie sich für die Krankenpflege, die zu ihrem Lebensthema werden sollte. Nachzuvollziehen im Florence Nightingale Museum in London und in einer großen BBC-Dokumentation.
My name is Florence Nightingale. I was born in the year 1820 in Italy and named after a famous city there.
Das Leben und Wirken von Florence Nightingale, nachgestellt in einer BBC-Dokumentation. 1820 in Florenz geboren und nach der Stadt benannt, wächst Florence Nightingale in Großbritannien auf. Schon als Kind hat sie die Ahnung, dass sie etwas aus ihrem Leben machen würde. Und diese Vorstellung lässt sie nie mehr los.
When I got hold of the idea that I might do something with my life, and I wouldn't let it go.
Mit 17 hat Florence Nightingale ein religiöses Erweckungserlebnis. Sie schreibt in ihr Tagebuch, dass Gott zu ihr gesprochen und sie in seinen Dienst gerufen habe. Sie interessiert sich für Mathematik, liest philosophische Schriften und beschäftigt sich mit dem Gesundheitswesen. Mit Mitte 20 entschließt sie sich endgültig, ihr Leben der Krankenpflege zu widmen. Ihre Eltern sind dagegen. Krankenpflege ist für eine Tochter aus höherem Hause nicht standesgemäß. Sie wollen sie lieber reich verheiraten. Aber Florence macht in Kaiserswerth, heute ein Stadtteil von Düsseldorf, einen Schnellkurs in Krankenpflege. 1854 wird sie zum Einsatz im Krimkrieg entsandt, in den Großbritannien verwickelt ist. Das war ein entscheidender Punkt in ihrem Leben, erzählt Christine Bühnemann, deutsche Co-Direktorin des Florence Nightingale Museums in London.
Dort hat Florence haarsträubende Konditionen gesehen. Keine Krankenschwestern, minimale Krankenpflege. Ärzte haben sich ihre Kittel nicht gewechselt. Je mehr Blut am Kittel, desto mehr Erfahrung hat der Chirurg und die Krankenschwester. Und Florence Nightingale hat gesagt, so auf jeden Fall nicht.
Nightingale begreift die katastrophalen Umstände aber als Chance.
Here was my chance to prove what I believed were the first principles of good nursing: cleanliness and hygiene.
Hier kann sie die Prinzipien umsetzen, an die sie glaubt: Sauberkeit und Hygiene in der Krankenpflege. Es ist ein erfahrungsbasiertes Wissen, erklärt Christine Bühnemann.
Florence wusste nichts von Bakterien. Sie hat gesehen, dass es funktioniert. Sie wusste nicht, wieso, aber sie hat gesehen, es funktioniert. Hände waschen, Hygiene, all solche Sachen. Und dementsprechend hat sie gesagt, müssen wir es machen. Und das ist der Grundstein für die basisbezogene Pflege. Und nach dem Krimkrieg hat sie gesagt, der Beruf der Krankenschwester muss reformiert werden. Und sie hat die erste Berufsschule für Krankenschwestern am St. Thomas Hospital in London eröffnet.
Florence Nightingale setzt neue Standards und begründet die moderne Krankenpflege. Zwar ist sie nach ihrem Krim-Einsatz selbst chronisch krank, aber sie nutzt ihre große Popularität und die Kontakte ihrer Familie in höchste gesellschaftliche Kreise, um vom Krankenbett aus weiter für ihre Sache zu kämpfen. Co-Direktorin Christine Bühnemann vom Nightingale Museum.
Sie war immer sehr gut mit Worten und sie hat immer die richtigen Zitate zur Hand gehabt. Und das hat sie sich zu eigen gemacht. Sie hat 200 Bücher geschrieben. Ich glaube, es sind 15.000 Briefe von ihr. Also sie hat immer überall mitgewirkt.
Aus Sorge, dass die Politiker ihre Berichte nicht lesen, entwickelt Nightingale eine Variante des Tortendiagramms, um den Zusammenhang von Hygienebedingungen und Todesfällen darzustellen. Sie setzt sich dafür ein, dass es ein Gesundheitswesen gibt, das allen zur Verfügung steht.
Imke Köhler über Florence Nightingale. Ihre Ideen zu Hygiene und Sauberkeit sind aktueller denn je. Jens-Peter Marquardt ist uns immer noch zugeschaltet. Die Krankenpflege ist ja ein riesiges Thema in Zeiten von Corona. In Großbritannien als einem der am stärksten von der Pandemie betroffenen Länder der Welt sowieso. Was läuft denn schief im britischen Gesundheitssystem?
Im Grunde genommen alles. Und wenn man sich das anschaut, was Florence Nightingale damals wirklich als Pionierin vorangebracht hat, dann muss man heute sagen, dass Großbritannien weit zurückgefallen ist im Vergleich mit anderen Nationen. Großbritannien ist, was den Kampf gegen die Pandemie angeht, in allem zu spät gekommen. Sie haben zu spät getestet, sie haben zu spät Schutzkleidung angeschafft und sie sind auch zu spät in den Lockdown gegangen. Sie haben zu spät Ausgangsbeschränkungen verhängt. Ich erinnere mich noch gut daran, als in Deutschland schon Ausgangsbeschränkungen galten. Da lief Boris Johnson durch die Pubs und schüttelte Hände und sagte, dass die britischen Pubs zur unverzichtbaren britischen Kultur gehörten und natürlich weiter offen bleiben müssen. Die Konsequenzen, die Ergebnisse dieser verfehlten Politik, die sieht man jetzt. Großbritannien, wie gesagt, hat so viele Corona-Tote wie kein anderes europäisches Land und leidet sehr, sehr schwer unter dieser Krise.
Dabei hätte man ja eigentlich denken können, dass Boris Johnson, von dem wir ja im Zusammenhang mit dem Brexit auch schon gesprochen haben, selbst geläutert sein müsste, nachdem er schwer an Covid-19 erkrankt war. Jetzt sind aber die Pubs wieder aufgemacht worden, auch die National Gallery öffnet. Das heißt, der Tourismus geht langsam wieder los?
Ja, geht wieder los. Ab heute gilt zum Beispiel für Einreisen aus Deutschland, aber auch aus Spanien, Italien, Frankreich keine Quarantäne mehr. Bis gestern musste man ja, wenn man nach Großbritannien einreist, erst einmal 14 Tage in Quarantäne gehen. Das ist jetzt abgeschafft. Das heißt, der Tourismus kann jetzt langsam wieder Anlauf in beide Richtungen übrigens. Es war eben auch großer Druck aus der britischen Bevölkerung, die eben jetzt im Hochsommer auch ihre geliebten Strände in Spanien und in Frankreich wieder aufsuchen wollten und bisher zögerten, weil sie ja unter den bisherigen Bedingungen dann 2 Wochen in Quarantäne hätten gehen müssen. Also das Leben normalisiert sich langsam, aber die Gefahr, dass es zu Ausbrüchen kommt, dass es zu einer zweiten Welle kommt, die ist immer noch groß. Das zeigt beispielsweise das Beispiel der Stadt Leicester. Die ist jetzt wieder zwangsweise in den Lockdown gegangen, weil dort im Umfeld vor allen Dingen von Textilfabriken es zu einem heftigen Ausbruch gekommen ist. Und guckt man sich die Infektionsrate an, ist Großbritannien weiter stärker betroffen als Deutschland und deshalb auch weiter stärker in der Gefahr, dass es hier zu einer zweiten Welle kommt.
Aber das Reisen in die eine oder andere Richtung ist wieder leichter geworden, wie Sie gerade beschrieben haben. Diese andere Richtung haben Sie ja schon im April genommen, sind wieder zurück nach Deutschland gekommen, nach 7 Jahren London. Heute ist Ihr allerletzter Arbeitstag. Sie waren im Laufe Ihres Berufslebens auch in Fernost Korrespondent in Tokio, haben Nordkorea bereist, waren Hauptstadtkorrespondent in Bonn und Berlin. Wenn Sie jetzt eine Bilanz ziehen nach 7 Jahren London im Vergleich zu den anderen Studios, wie sieht die aus?
Naja, das war eine aufregende Zeit, eine turbulente Zeit. Leider ist es nicht zu einem Happy End gekommen. Ich hätte mir gewünscht, dass Großbritannien in der EU bleibt. Das habe ich leider nicht geschafft, dass das Land, das dort auch weiter sozusagen zur europäischen Staatengemeinschaft gehört. Nein, es war eine wunderbare Zeit und es ist auch so, dass ich ohne Groll jetzt aus London scheide und ich werde auch weiterhin den Kontakt behalten, weil ich kritisiere zwar die derzeitige britische Politik scharf, aber ich mag sie immer noch, die Briten, und ich hoffe, dass sie bald eine bessere Regierung bekommen, verdient hätten sie es.
Und was kommt bei Ihnen jetzt?
Da kommt der Ruhestand, ich werde mich stärker als bisher meinen Hobbys widmen, werde ein bisschen mehr segeln, als ich bisher dazu die Zeit hatte und schau mal, wie das Leben so im Ruhestand ist.
Jetzt Peter Marquardt, 7 Jahre lang London-Korrespondent, verlässt mit dieser Sendung seinen Posten. Vielen Dank, dass Sie an Ihrem allerletzten Arbeitstag mit uns Ihre Bilanz gezogen haben und alles Gute für Sie.
Sehr gern, hat mich gefreut. Auf bald.
Was auch kommt, am besten nimmt man es mit Humor, am besten mit britischem. Wer steht mehr dafür als die Monty Pythons, deren erste Folge ihrer Serie Flying Circus vor 50 Jahren startete?
Auf was sich die BBC da eingelassen hat, das weiß sie an diesem späten Sonntagabend vor 50 Jahren selbst nicht so recht. Ein Skript lag bei der Beauftragung nicht vor. Und in den Programmzeitschriften heißt es schlicht neue Serie. Aber eine Warnung, dass einzelne Szenen in Monty Pythons Flying Circus vielleicht doch nichts für die ganze Familie sind, scheint dem Sender immerhin angebracht.
The BBC would like to announce that the next scene is not considered suitable for family viewing.
Mit Monty Pythons Flying Circus schreiben die 6 Komiker des Ensembles Fernsehfilm und Bühnengeschichte. Ihre Sketche sind eine krude Mischung aus Parodie, Slapstick und aberwitzigen Dialogen.
Good morning. I'm sorry to have kept you waiting, but I'm...
Guten Morgen, begrüßt John Cleese als Mitarbeiter des Ministeriums für Silly Walks, für alberne Gehweisen, einen Gast. Entschuldigung, ich glaube, meine alberne Gehweise ist seit kurzem noch ein bisschen alberner. Worum geht's nochmal?
What was it again?
Well, sir, I have a silly walk.
Ich habe eine alberne Gehweise und bitte um die Unterstützung der Regierung, um sie weiterzuentwickeln. Der Gast führt einen zögerlichen, behutsamen Gang vor und kann Cleese nicht wirklich beeindrucken.
It's not particularly silly, is it?
Er ist nicht besonders albern. Das rechte Bein ist gar nicht albern und das linke macht gerade mal eine halbe Drehung bei jedem zweiten Schritt.
With government backing, I could make it very silly.
Aber mit der Unterstützung der Regierung könnte ich es sehr albern machen, sagt der Gast. Monty Python schreiben das meiste selbst. Sie inspirieren sich, sie schätzen sich, sie frotzeln übereinander. Er macht ständig Witze, sagt John Cleese einmal während der Dreharbeiten über Eric Idle. Das ist ganz gut in den ersten 3 Stunden.
Yes, Eric does a lot of jokes. It's all right the first 3 hours, you know, but...
Und über Terry Jones, streite dich nicht mit Terry, es sei denn, du hast eine Woche frei.
Don't get into an argument with Terry unless you sort of have a free week, basically.
Ein schräger Vogel, unser Cleese, sagt Michael Palin über den großgewachsenen John Cleese. Ich habe ihn eigentlich noch nie ganz gesehen, sein Kopf ist immer in den Wolken.
A strange fellow, Cleese. I've never actually seen the top, I'm always in cloud.
Put on women's clothing and hang around in bars.
Mehr als 40 halbstündige Folgen Flying Circus drehen Monty Python in nur 5 Jahren. Dann haben sie genug. Sie konzentrieren sich danach mehr auf Filme. Der bekannteste wird Das Leben des Brian. Und viele Szenen daraus hätten auch als einzelne Sketche in den Flying Circus gepasst.
Seid ihr von der Judäischen Volksfront?
Verzieh dich!
Was?
Judäische Volksfront, Quatsch! Wir sind die Volksfront von Judäa! Judäische Volksfront! Schwächlinge!
Anfang der 80er Jahre löst sich die Truppe auf. Jeder geht seinen eigenen Weg weiter. 2014 geben Monty Python noch einmal ein Comeback in der riesigen Londoner O2 Arena. Nur wegen des Geldes, wie sie offen zugeben. Aber der Ansturm der Fans, auch noch Jahrzehnte nach ihrem Abschied, hat Eric Idle dann doch verwundert. Die erste Show war nach 45 Sekunden ausverkauft, 5 weitere nach einer Stunde, sagt Idle.
Phone rang. Well, it sold out in 45 seconds, so we put 5 more on and they sold out in an hour.
Vieles, was die Monty Pythons tun, würde heute als politisch inkorrekt gelten, vielleicht sogar gestrichen, glaubt Michael Palin. Die BBC würde uns das heute wahrscheinlich nicht mehr so machen lassen wie damals. Wir müssten viele Formulare unterschreiben, dass wir dies nicht machen und das nicht machen. Sie haben gesagt, well, geht los und macht es einfach.
They just said, oh well, go off and do it.
Thomas Spickhofen über 50 Jahre Monty Pythons. Ihr Humor bleibt, auch wenn sich die Komikertruppe mittlerweile endgültig aufgelöst hat. Der Tag auf Weltreise ist zurück aus Großbritannien und reist am Montag weiter nach Belgien. Unsere Sendung nachhören können Sie wie immer unter hr2.de oder in der ARD-Audiothek, der Tag HR2. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, grumble, give a whistle, and this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life.